Zwei Stufen noch leiser, ja genau. Ich finde es sehr schön, dass wir wieder bei euch sein dürfen, Gemeinschaft mit euch haben dürfen, das Wort, das kostbare Wort weitergeben dürfen. Darum geht's eigentlich. Deshalb sind wir hier, Gottesdienst zu feiern. Das heißt eigentlich, Gott will an mir dienen. Nicht wir an Gott, sondern die Lieder. Das soll uns in Erinnerung rufen, wir waren Sünder und dürfen durch das Blut Jesu Christi gereinigt sein, Gottes Kinder sein. Und die, die es noch nicht sind, denen wird gesagt, du darfst kommen, wie du bist. Ist das nicht herrlich? Das ist doch eine Botschaft, oder? Dankeschön. Ich muss erst mal einen Schluck nehmen, dann geht das besser. Ich möchte euch mal etwas fragen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Junge, na, so ein 13-Jähriger, in 87 Sekunden, das sind, wenn man es hochrechnet, 1,5 Minuten, das ist ja nicht lange, in 1,5 Minuten 200 zweistellige Zahlen zusammenzählt im Kopf und das Ergebnis richtig ist? Oh, das ist aber eine Anforderung. 200! Kann man sich nicht vorstellen, ne? Ich würde vielleicht in 1,5 Minuten 4, 3, 4 schaffen. Wenn das dann noch so krumme Zahlen sind, würdet ihr viel mehr schaffen. Das ist wahr. Das hat einer geschafft. Ich habe dem zugeschaut, wie er das gemacht hat. Und ein Kopfrechner, das war ein libanesischer Junge, der hat das geschafft. Sagenhaft, ne? Da haben aus der Schweiz und aus Deutschland Leute, die sehr gut im Kopfrechnen sind, sehr gut, das probiert. Nur 50. Die einen haben es geschafft und die anderen auch geschafft. Beim einen war das Ergebnis richtig, beim anderen war es falsch. Ja, man muss mal sehen, was es dafür für Genies gibt. Ich wollte aber eigentlich auf die Frage heraus, glaubst du das? Glaubst du, dass in deinem Körper das Blut 1 Meter in der Sekunde geht? 1 Meter in der Sekunde. Und dass wir 100.000 Kilometer Blutbahnen im Körper haben. Das ist bis zum Mond und zurück. Glaubt ihr das? Das hört sich so unwahrscheinlich an. Aber ich habe das gelesen, dass das wirklich so ist. Sagenhaft, ne? Aber jetzt kommt etwas anderes. Ob ihr das glaubt, das weiß ich nicht. Mögt ihr gern Schokolade? Wer mag gern Schokolade? Oh, ihr seid ja, möchtet ihr das auch gern? Schweizer Schokolade, ne? Die schmeckt sehr gut. Die ist so süß, ja. Aber glaubt ihr, dass in 100 Gramm verarbeitet Schokolade, also in einer Tafel, 56 Teile von Insekten sein dürfen vom Gesetz her. Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Wer ist dagegen? Jungen, wer ist dafür? Ah, oh, das sind nicht viele. Aber es ist so. Wenn ihr das nächste Mal Schokolade esst, dürft ihr wissen, 56 Teile, die sind ganz, ganz klein, die kann man nicht rauswaschen. Ja, die sind so klein. Das sind ja auch nur Teile, sind in der Schokolade drin. Da wirst du immer, da ist gleich Fleisch mit, ja? Ja, also, wenn man Vegetarier ist, darf man keine Schokolade mehr essen, nicht? Ja, es geht darum, glaubst du das? Das ist sowas von unwahrscheinlich, dass ein Junge das zusammenzählen kann, dass wir so viel Adern im Körper haben und dass so viel Teil in der Schokolade, die wir so gerne mögen, drin ist, ist sowas unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Das hört sich so unwahrscheinlich an. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, glaubst du das? Ich lese aus Johannes Kapitel 11. Habt ihr eine Bibel bei? Guckt ihr rein. Ich lese. Es war aber einer krank. Johannes, Kapitel 11, Vers 1, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich Maria, den Herrn, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandte die Schwester zu Jesus und ließ ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Jesus hörte es, sprach, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jene krank sei, blieb er noch 2 Tage an jenem Ort, wo er war. Vater im Himmel, glaubst du, das ist das Thema? Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, damit wir hören, verstehen und tun. Amen. Wenn ich so den Text lese, dann sehe ich in diesem Kapitel oder in diesen Versen mal den ersten Gedanken, den du lieb hast, liegt krank. Vers 3, schaut mal hinein, die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, den du lieb hast, liegt krank. Dieser Erkrankte ist uns bekannt. Wir kennen auch die beiden Schwestern. Wir kennen den Wohnort. Und der ist nicht unwesentlich, der Wohnort. Das Dörfchen Bethanien liegt nicht weit, 3 Kilometer vor Jericho. Liegt von dem Weg von Jericho nach Jerusalem, 3 Kilometer vor Jerusalem. Und jetzt lesen wir, dass Lazarus irgendwie krank geworden ist. Und Krankheit ist doch das Allermenschlichste. Was passieren kann, das geschieht doch überall, in jeder Gesellschaftsschicht werden Menschen doch krank. Denken wir an Krankenhäuser. Wie viele von uns sind in Krankenhäusern? Sie sind krank. Altersheime, Sanatorien und auch in vielen Häusern und Wohnungen, auch dort liegen Menschen da nieder. Und nicht nur der Einzelne ist krank. Unser ganzes Volk ist krank. Ja, die ganze Menschheit ist krank. Und nun wird Jesus die Nachricht gegeben, den du lieb hast, der liegt krank. Wie oft klingen in unseren Gebeten die eigenen Schwierigkeiten und Familiennöten ganz anders, wenn jemand krank ist. Wir bestürmen den Herrn, sagen, Herr, du siehst, er liegt krank, und wir beten inbrünstig und meinen, die Lage müsste sich sofort ändern. Von Maria und Martha können wir lernen, ganz einfach unsere Lage ihm zu Füßen legen. Herr, den du lieb hast, liegt krank. Wenn einer ein Gotteskind ist oder eine Schwester, dann hat der Herr sie lieb. Und wenn jemand da krank wird, dann dürfen wir sagen, Herr, die du lieb hast oder den du lieb hast, der liegt krank. Doch hier, wie sieht es hier aus? Da liegt einer krank, den der Herr lieb hat, und in unserem Breiten, in unserer Gesellschaft, da kursiert die Meinung, wenn Gott einen lieb hat, der dürfte nicht krank sein. Das ist eine irrige Meinung. Doch hier ist der Gegenbeweis. Der Bruder von Maria und Martha, der liegt krank. Und er wird sogar geliebt und Jesus ist in der Nähe. Der ist ja eigentlich nur einen Katzensprung weit entfernt. Und diese Botschaft, die muss doch in der Gemeinde hinausgeposaunt werden. Die muss doch weitergesagt werden. Jesus ist in der Nähe und da liegt einer krank und Jesus kommt nicht. Als ich meinen Arbeitskollegen in Aurich, ich habe damals in Ostfriesland gewohnt, in Aurich auf der Onkologie besucht habe und gesehen hat, dass es zu Ende geht, Da habe ich ihm wieder gesagt, du brauchst Jesus. Du brauchst, ruf diesen Namen Jesus an. Ich wollte so gern, dass er gerettet wird. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu beten. Was sollte ich machen? Ich habe für ihn gebetet. Und ich weiß heute nicht, ob er den Namen des Herrn angerufen hat. Ich weiß es nicht. Ich wünschte so sehr. Ich wünschte so sehr. Eine Seele, die wertvoll ist, dass die gerettet wird. Wisst ihr, er liebt die Weinenden. Er liebt die Leidenden, die Klagenden, die Schlaflosen und Zermürbten, die Gefangenen und Gemarteten, Verzweifelten. Er liebt sie wie Lazarus. Aber noch ist die Botschaft ja da. Siehe, den du lieb hast, liegt krank. Man höre, Jesus hat ihn so liebt, dass er entschließt. Und jetzt muss das in unsere Köpfe hineingehen, dass er entschließt, noch 2 Tage zu warten, bis er dort nach Bethanien geht. Was ist das denn? Eben floh er von Bethanien weg. Warum? Weil sie ihn 2-mal schon steinigen wollten. Das ist ein heißes Pflaster da. Die Steine liegen noch bereit. Und die Menschen sind immer noch wütend auf Jesus, weil er ihnen Sachen gesagt hat, die sie nicht gerne hörten. Wisst ihr? Manchmal kriegt man Sachen gesagt, die mag man überhaupt nicht gerne hören. Man ist betroffen, man ist beleidigt. Ja, und das geht dann weiter. Wenn man betroffen ist und beleidigt, kriegt man Wut. Und dann hat man die Möglichkeit, Selbstmitleid zu haben, sich um sich selbst zu drehen. Ja, und wenn man dann ganz viel Selbstmitleid hat, das zieht einen so runter, dass man fast nicht mehr rauskommt. Und hier sehen wir, da warten die Feinde noch, weil sie denken, der kommt wieder. Und Jesus kommt aber nicht. Und der Lazarus, wenn der geht's noch schlimmer. Der ist gestorben. Den haben sie schon beerdigt. Da in Israel geht das ja ganz schnell. Der stirbt und gleich müssen sie ihn beerdigen, weil es so warm ist. Ja, aber was ist das für eine Liebe? Stell dir das mal vor, das ist ein Bruder, eine Schwester. Das geht so schnell. Und der Herr kommt nicht. Der greift nicht ein. Ja. Was ist der Grund, dass Jesus hier wartet? Wo ist Gott? So kommt dann manch einer ins Fragen. Warum hilft er nicht? So jung, doch noch gar nicht alt. Ja, wenn es einer über 70 ist, ja, sagt man dann nicht. Und jetzt bin ich schon ein bisschen über 70. Ich bin 69 Jahre und 127 Monate. Ja. Also, aber wenn man über 70, wisst ihr, da denkst du, bist noch gar nicht alt. Ja, du merkst nur, du kannst nicht mehr so laufen wie die Jungen. Und das Denken fällt schwerer. Und die Kraft ist nicht mehr die gleiche. Und wenn du mehrere Dienste am Tag hast, musst du ein bisschen mehr Traubenzucker nehmen, ja? Versteht ihr? Energie. Ja, versteht ihr, was ich meine? Aber wenn es ein junger Mensch ist, Gott, wo bist du? Merk dir die Frage, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Wenn wir dahin kommen und sagen, ja, Herr, ich will mich beugen unter deinen Willen, dann haben wir eine geistliche Lektion gelernt, die jemand anders nicht lernen kann, weil er nicht in der Lage ist. Wie meine Frau verstarb, hörte ich auf dem Weg von zu Hause ins Krankenhaus eine Kassette, wo der Bruder sagte, demütige dich unter die Hand Gottes, so wird er dich erhöhen. Ich wusste gar nicht, was mich im Krankenhaus letztlich erwartet, weil die haben mich am Telefon angelogen. Aber ich bin hingefahren und habe gedacht, wird schon nicht so schlimm sein. Und ich weiß noch, wie ich fuhr unter der Autobahnbrücke durch, in Westerstede, Ostfriesland, fuhr ich unten durch und habe gesagt, Herr, was auch immer kommt, du hast das Sagen und ich vertraue dir. Ich hätte auch aufbegehren können. Per WhatsApp hätte ich in die ganze Welt schicken können. Ich hätte Gebetsketten organisieren können. Aber mich demütigen, das war viel besser. Wisst ihr warum? Weil ich gesagt habe, ja, Vater, ja, Herr, dein Weg ist der richtige. Und dann bekam ich das Wort, wo es heißt in Psalm 32, 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und dann noch eine Zusage, ich will dich mit meinen Augen leiten. Bin ich besser wie die anderen? Nein. Aber ich habe gesagt, Herr, ich nehme, obwohl ich es nicht begreife, ich nehme an. Und das hat mich bewahrt vor allen Tiefen. Vor allen Tiefen. Ich konnte sogar am Tage der Beerdigung innerlich ein Loblied singen, weil meine Frau dort war, wo sie es gut hat. Weil ich wusste, sie ist beim Herrn. Mensch, was habe ich den Herrn gepriesen, dass sie dort ist und nicht in der Hölle? Oh. Der Herr ist nahe und Lazarus ist gestorben. Aber wie kann man an einen Gott glauben, der einen Lazarus sterben lässt, wo er doch die Versorger der Familie ist? Aber der Herr lässt Leid zu. Und manchmal lässt er sehr viel Leid zu. Manchmal ist es kaum erträglich von der Länge der Zeit her, wenn man Leute pflegt. Das kann ganz schön beschwerlich sein. Aber der Herr lässt Leid zu. Versteht ihr? Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass ein Kain einen Abel erschlägt. Ich habe das nie verstanden. Warum hast du als erster Junge so eine Aggression gegen deinen Bruder? Oder König Saul, wie er König war und dann der David auch gesalbt wurde, dann lässt er ihn verfolgen bis zum Gehen nicht mehr. Versteht ihr das, dieser Hass? Eine gottesfürchtige Frau, die nach den Worten des Propheten Elisa einen Sohn bekam und in einem Sommer, in einer ganz kurzen Zeit, wurde krank und dann stirbt er auch. Verstehen wir das? Mensch, da hat doch Gott ein Kind gegeben. Da hat doch Gott eingegriffen. Und der Junge war fröhlich. Und jetzt auf einmal, in ganz kurzer Zeit, ist er nicht mehr da. Elisa, ich hätte lieber keinen Sohn gehabt, als dass du mir so viel Leid antust. Versteht ihr, dass der Herr Jesus uns so geliebt hat und ans Kreuz gegangen ist für mich widerspenstigen und für dich widerspenstigen und aufbegehrlichen Menschen? Verstehst du das? Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich die Hölle verdient. Ich habe nichts anderes verdient. Ja. Glaube aber bedeutet Kennen des Wortes. In den Nöten, in den Tiefen des Lebens, dann darf ich das Wort Gottes in Anspruch nehmen. Aber dazu muss ich es kennen. Und dazu muss ich es glauben, ihm vertrauen. Ich muss mich auf ihn stützen, auf das Wort. Das heißt Glaube. Ich muss mich am Wort anlehnen können. Das heißt vom Urtext her Glaube. Der Herr hört, dass Lazarus krank ist und erwartet der Tage. Ja, wir haben richtig gehört, 2 Tage. Für Wartende ist das sehr lange. Jetzt ist er verstorben. Jesus, du kommst einfach zu spät. Empfinden wir das als Liebe? Ist die Liebe zu verstehen? Das führt uns zum nächsten Gedanken hin. Ach Herr, wärst du hier gewesen? Klar kommen diese Worte. Schaut mal in die Bibel hinein, Johannes 11, 17. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 3 Kilometer entfernt, und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und zu Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus macht sich also auf in das feindlich gesinnte und für ihn brandgefährliche Bethanien. Und Lazarus ist inzwischen nicht nur 2, sondern 4 Tage gestorben und ist tot. 2-mal von Maria und daraufhin auch von Martha bekommt Jesus die Worte zu hören: Ach Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht verstorben. Sie traut also Jesus zu und die Macht zu, jede Krankheit zu stoppen. Sie traut Jesus die Macht zu, auch zu heilen. Und sie traut Jesus zu, dass er, wenn er da gewesen wäre, das hätte veranlassen können. Das ist schon ganz gewaltig was. Sie macht ihm keinen Vorwurf, weil er nicht da war. Und nicht schnell gekommen ist. Schaut mal in Vers 22 hinein. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, ja, sagt Martha, natürlich. Ich habe unerschütterlichen Glauben. Aber auch jetzt weiß ich noch, sagt sie. Jetzt weiß ich noch. Der Bruder ist tot und trotzdem glaubt sie, sie überlässt Jesus, was er tun wird. Er wird auferstehen. Weißt du, dass du, wenn du ein Gotteskind bist und hier stirbst, weißt du, dass du auferstehen wirst? Vor kurzem hatte ich eine Beerdigung und da stand ich so auf dem Friedhof und dann habe ich gesagt, was wir hier in die Erde legen, das ist nur die Hülle. Das ist nur die Hülle. Die muss vergehen. Und trotzdem, wir werden auferstehen. Wenn wir auferstehen, dann macht sich das gerade auf. Und das, was wir nicht begreifen können, das wird wieder Materie und wir werden neue bekleidet werden. Werden einen neuen Leib bekommen. Ein Auferstehungsleib. Und der Auferstehungsleib, der hat keine Krankheit mehr. Der braucht keine Brille mehr. Versteht ihr? Der ist perfekt. Und wir werden hingerückt werden auf der Wolke mit den anderen, die lebend sind und werden beim Herrn sein alle Zeit. Gerade diese Haltung möchte ich haben von Martha. Aber jetzt auch noch weiß ich, dass du tun kannst. Jetzt weiß ich immer noch. Wir Christen haben Hoffnung. Der nicht gläubig ist, der ist hoffnungslos verloren. Der hat keine Perspektive. Woran will der Mensch sich halten, wenn Not kommt? Körperliche Not, seelische Not. Wo will er sich dran halten? Der ist doch verloren. Der ist richtig verloren. Der versucht, Wasser zu halten in seinen Händen. Der versucht, Luft zu halten in den Händen. Und dann kann ich nachts die Bibel aufschlagen oder mir kommt ein Wort in den Kopf. Und ich darf sagen, ja Herr, du gibst den Müden Kraft, die da niederlegen. Du gibst. Du richtest wieder auf. Fürchte dich nicht aus Jesaja 41, 10. Ja, brauchst dich nicht fürchten. Ich bin da. Wie wunderbar diese Worte. Auch die Geburtstagskinder haben so schöne Worte gekriegt. Da habe ich gedacht, Mensch, lest das nochmal durch und betet und dankt dem Herrn für dieses Wort. Lest das immer wieder. Ich habe einen Geburtstagsvers gekriegt vor vielen Jahren und von der Gemeinde. Die Gemeinde hat mir letztes Jahr keinen gegeben, habe ganz, ganz toll drauf gewartet. Hab diesen Vers, nee, die haben mich vergessen. Ja, gibt's auch. Dann habe ich gedacht, das gilt nochmal fürs nächste Jahr. Ja, eine schöne Karte mit einem wunderbaren Spruch. Ja, also, und er hat mir geholfen, jetzt kann ich wieder jubeln. Psalm 28, 7. Ja, und er schenkt mir neue Kraft und mich beschützt er. Ihm habe ich vertraut. Ja, und dem will ich weiter vertrauen. Ich habe gesagt, dir will ich weiter vertrauen, nicht nur heute. Merkt ihr, wir haben Hoffnung. Und diese Hoffnung trägt uns Stunde für Stunde, Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Wir kommen nie in eine Lage, wo es hoffnungslos ist, weil wir Jesus im Herzen haben dürfen. Ja. Und jetzt geht es ganz anders, als wir gebetet haben und geglaubt haben. Aber der Herr hat einen Weg. Hier zeigt er, dass er Gott und Mensch in einem ist. Er hat eine Lösung. Bei ihm ist nichts unmöglich. Ich möchte mal in die biblische Geschichte hineingucken. Ihr kennt in der Apostelgeschichte einen Mann namens Stephanus. Er war voll Heiligen Geistes. Und das steht so geschrieben. Und der hat gepredigt gewaltig. Ja, das ist der Peter Graf gar nichts. Ja, also der hat gewaltig gepredigt und die Menschen haben ihm zugehört und waren erfasst. Sie waren gepackt von der Botschaft. Und seine Feinde hörten die Botschaft auch. Könnt ihr begreifen, warum ein Stephanus gesteinigt wurde? Da hätte der Herr auch noch viel gebrauchen können. Da hätte doch noch so viele Predigten halten können. Bei der ersten Predigt, nach dem, was ich lese, Vollmächtige, da steinigen die den. Steinigen ist kein Spaziergang. Die haben den gesteinigt. Das brauchbare Werkzeug, das kann ich nicht begreifen. Paulus, der wird doch zum Predigen gebraucht, Gemeinde zu bauen. Und dann sperren sie dreimal ins Gefängnis ein. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, in Philippi haben sie ihn eingesperrt. Woanders haben wir und dann zuletzt noch in Rom. Eingesperrt. Der Wille Gottes. Im Gefängnis, nicht weil er ein Verbrechen gemacht hat, sondern weil er das Evangelium, den Namen Jesu Christi gepredigt hat. Und das ist den Juden ein Ärgernis. Logisch. Eingesperrt. Und heute? Wir haben viele Briefe, die im Gefängnis geschrieben wurden. Und wären sehr traurig. Wir hätten zum Beispiel einen Römerbrief oder einen Epheserbrief oder das ganze Neue Testament, wo Paulus Briefe geschrieben hat, nicht. Das wäre ein großer Verlust. Da stimmt ihm doch alle zu. Aber der musste ins Gefängnis, dass er Zeit hatte zu schreiben und Ruhe und wo Gott ihm begegnen konnte. Denn er war ein auserwähltes Rüstzeug, was wir heute sehr dankbar sind, dass wir es haben. Wisst ihr, oft sehen wir erst hinterher, wie Gott es gut gemacht hat. Manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte später erst. Und manchmal sehen wir es auch nie. Da wissen wir nicht, warum. Hier weiß jetzt die Martha und auch Maria noch nicht, warum. Aber, ach, wärst du hier gewesen. Und diese Gedanken sind weit verbreitet. Ach, hätten wir noch mehr gebetet. Ach, hätten die Ältesten geholt und die hätten gebetet. Und. Ja. Aber Gott ist souverän. Er ist über alle stehend. Er weiß, wann unsere letzte Stunde steht. Und eines ist, er will uns führen und lehren und an uns arbeiten, damit wir, die wir oft Tiefen durchmachen, damit wir geschliffen und gefeilt werden. Damit wir zubereitet werden zu einem heiligen Leben. Dass die Ecken und Kanten abgeschlagen werden. Deshalb müssen wir durch die Tiefen gehen. Manchmal kriegen wir deshalb keine Arbeit. Deshalb haben wir manchmal auf der Arbeit Schwierigkeiten, weil der Herr an uns arbeitet. Ja, Psalm 139 ist das doch so. Wir sind in seiner Hand und von allen Seiten umgibst du mich und manchmal hältst du ein bisschen deine Hand über mich. Ist doch so. Nee? Einige schütteln den Kopf. Habe ich was Verkehrtes gesagt? Immer. Genau. Ich wollte gucken, ob ihr noch wach seid. Also, wir sehen hier, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten. Auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich dann niederliege oder ob ich fröhlich bin. Auf allen Wegen. Schau nach oben, schau zum Herrn. Ihr singt es in den Liedern. Ihr habt es in Lesungen und so weiter immer wieder. Wir werden erinnert. Lass uns aber noch einmal in das Zwiegespräch zwischen Jesus und Martha hineinhören. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo ich stehe. Glaubst du das? Glaubst du? Vertraust du darauf, dass du auferstehen wirst? Und jetzt, wenn wir von der Auferstehung hören, dann fangen wir ganz anders an zu leben. Denn wir werden Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Welchen Weg wir gegangen sind. Wir werden Rechenschaft ablegen, natürlich. Und wo das Blut Jesu uns bereinigt hat, wo das Blut Jesu uns gewaschen hat, da, das ist weg. Das ist gereinigt. Das ist vergeben. Merkt ihr, wir wollen auf dem Weg gehen und Gereinigte sein, geheiligte Werkzeuge. Ja, ach, wärst du hier gewesen? Ach nein, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt immer wieder, ich bin. Kennt ihr ein Ich-Bin-Wort? Ein Ich-Bin? Wo sagt der Herr noch, ich bin? Junge Frau? Was haben Sie gesagt? Ich bin bei dir, ja. Und da gibt's noch ein Wort. Genau, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bitte? Ja, ist genauso. Ich bin. Und merkt ihr jetzt, es gibt ganz viele Ich-Bin-Worte. Da heißt es auch, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Allah ist keine Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Ja, das muss uns ganz klar sein. Die Welt versucht uns zu sagen, es gibt 7 Götter auf dieser Erde und alle sind gleich. Nein! Wo steht irgendwo bei einer anderen Religion, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Wo gibt es das? Das gibt es nicht. Nirgendwo. Das ist absolut, weil Jesus sagt, ich bin auch die Auferstehung und ich bin das Leben. Ach so. Also, wir dürfen 6 entscheidende Worte nicht übersehen. Wer an mich glaubt, wird leben. Ich füge noch hinzu, auch wenn er vom jetzigen Leben getrennt wird, also stirbt. Er lebt weiter in der Gemeinschaft des Herrn. Und deshalb sind wir nie traurig, wenn jemand stirbt, der ein Gotteskind ist. Ja. Weil der hat es so gut. Der hat es so gut beim Herrn. Der ist froh beim Herrn. Und da will ich auch hin. Willst du da auch hin? Du hast die Möglichkeit, heute Ja zu sagen. Ja, Herr, da will ich auch hin. Nimm mir die Last ab. Meine Krankheit, diese Sünde. Wer an mich glaubt, wird leben. Der Name und der Glaube an den Namen, und die Person Jesu Christi ist aber maßgebend. Jetzt kommt aber die Kardinalfrage an dich persönlich. Und jeder, der lebt, glaubst du das? Glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, das ist aber mager. Ich habe jetzt immer geglaubt, wenn ich so in eure Gesichter geguckt habe, da wir kommen natürlich preis den Herrn, Halleluja. Ja, ich glaube das. Sagen wir mal das. Ja, ich glaube das. Ja. Ich betone es deshalb, weil das ist eine Frage heute an dich. Glaubst du das? Vertraust du diesem Wort? Nimmst du dieses Wort für dich persönlich an? Das ist die grundlegende Frage. Wenn jemand das glaubt, und einige haben, ganz wenige haben Ja gesagt, aber wisst ihr, wenn ihr sowas glaubt, dann dürft ihr hier vorne hinkommen und erzählen, was sagt er, wie seid ihr zum Herrn gekommen? Ja, und Zeugnis geben ist immer eine wichtige Sache. So in 2-3 Minuten sagt man ganz kurz, wie man zum Glauben gekommen ist. Und das Wichtigste darf natürlich nicht fehlen, dass ich Sünder war und Jesus angenommen habe. Die anderen Geschichten umzu ist nur Fleisch, ja. Aber die richtigen Knochen, das ist das, was es heißt, dass ich ein Sünder war und Jesus angenommen habe. Und so kommen Menschen auch zum Glauben, dass sie sehen, wie ist es bei dem gewesen, wie ist es bei dem gewesen. So mache ich das auch. Ja, ich habe euch mal erzählt, wie ich zum Glauben kam, oder? Habe ich euch nie erzählt? Ja, ich glaube, ich habe die Zeit nicht mehr, euch das zu erklären. Und wenn doch, dann mache ich es am Schluss. Ja, ist das erlaubt? Gut. Also, jetzt ist es so. Also, ohne Glauben ist dieses Leben hier sinnlos. Und der Herr hat uns gesagt, am Anfang wurde das gelesen. Prediget das Wort. Und geht hin und prediget das Wort und taufet sie auf den Namen des Herrn. Lehret die Völker und taufet sie auf den Namen des Herrn. Und das Wort wird heute gepredigt, zum Beispiel in ganz Deutschland, in ganz Hamburg. Morgens und abends, nachmittags, es wird gepredigt. Und die Menschen haben die Möglichkeit, hier hinzukommen oder wohin auch immer, um das Wort. Und wir beten, dass Menschen jeden Sonntag von neuem, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das Wort hat Wirkung, weil Sündenvergebung ist das Höchste, was ein Mensch erreichen kann in seinem Leben, weil er dann Jesus hat. Ja, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer nicht glauben will, hat sich seit allen Zeiten über dieses Kapitel geärgert. Und jetzt komme ich zum letzten Gedanken. Trotz Widerstand, der Stein wird abgewälzt. Wollt ihr mal gucken im Vers 38? Jesus nun, indem er wieder bei sich seufzte, kam zum Grab. Es war eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Maria, die Schwester des Verstorbenen, spricht, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst. Aber ich weiß auch, dass du mich alle Zeit hörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Komm heraus! Und was passiert? Der Verstorbene kam raus, an Händen und Füßen und Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit Schweißtüchern umhüllt. Und Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los, lasst ihn los. Und viele Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hat, glaubten. Jetzt kommt das Göttliche. Jetzt kommt die göttliche Version. Einer, der stinkt, aufzuerwecken, dass er aufsteht und man die Grabtücher wegnimmt und er läuft und stinkt nicht mehr. Das ist göttlich. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Ich bin sehr überwältigt von diesem Wort. Jesus kann aus Stinkendem, aus Abgestorbenen, aus Gebundenen, aus Lebengetrennten und abscheulichem Leben, würdelosem Leben, etwas Wunderbares machen. Bist du gebunden in der Sünde? stinkt deine Sünde bis zum Himmel. Der Herr kann etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. Er kann etwas machen, dass du einer bist, der abgewaschen wird, der geheiligt wird, der für Gott ausgesondert wird und zu Ehre dieses Gottes lebt. Heilig heißt herausgerufen. Wenn wir das sehen. Aber der Stein bei uns Menschen, der ist das Problem. Er sagt, heb den Stein weg. Da mussten ein paar Männer anfassen. Das war ein großer Stein. Der musste weggerollt werden. Der rollte sich nicht einfach weg. Bei uns ist es oft nicht ein Stein. Bei uns ist es oft Beton. Stahlbeton. Da braucht es einen richtigen Bohrhammer dazu. Wir sind kalt. Wir sind oft so eiskalt, dass man friert. Und der Herr sagt, komm heraus. Und er sagt zu dir heute, komm heraus. Komm aus deiner trübseligen Ecke raus. Komm aus deiner verzweifelten Ecke raus. Komm aus deiner Sündenecke raus. Komm aus deinem verdorbenen Grab raus. Komm heraus. Der Stein ist weggerollt, die Botschaft ist da, du hörst die Botschaft an deinem Ohr und du darfst kommen, so wie du bist. Der Stein des Unglaubens muss weg. Sag ja. Sag heute ja, Herr, ich will dir folgen. Und die Dinge in meinem Leben, und jeder hat Dinge im Leben, die im Hindernis sind oder die er nicht fertig wird, die legst du dem Herrn hin und sagst, wer du mit dieser Sache fertig ist, schafft das nicht. Aber Herr Jesus, ich will dir folgen Schritt für Schritt. Glauben kannst du nicht? Dann schreib einmal in Kapitel 12, Vers 44, 6 Verse. Nur 6 Verse, aber von Hand, nicht mit der Maschine und auch nicht mit dem Handy, sondern von Hand mit dem Kugelschreiber oder mit dem Bleistift auf ein leeres Blatt Papier, schreib mal die 6 Verse. Es sind nur 6 Verse. Schreib die mal ab. Und da schreibst du einen Kommentar darunter. In wenigen Worten. Wenn du die 6 Verse abgeschrieben hast, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr sagen, Herr, vergib mir, dass ich so ein betonverschlossener Mensch war. Vergib mir. Vergib mir und wasch mich rein mit deinem Blut. Ja. Ach, einige Männer des 18. Jahrhunderts waren über dieses Kapitel sehr erbost. Und es war ein rotes Tuch, dieses Kapitel 11 und 12 für sie. Und der eine, der Spinzola, das war ein ganz besonders großer Denker, der hat gesagt, er würde sein ganzes System des Glaubens dran geben, wenn dieses Kapitel er glauben könnte und wenn es wahr wäre. Aber man muss wissen, der Spinzola, das war ein Atheist und ein Evolutionist im 18. Jahrhundert, also 1700 und. So lange haben wir die Brüder schon. Nee, sind ja keine Brüder. Ja, aber diese Mitmenschen. Wahrscheinlich hat er nie das 12. Kapitel von Hand abgeschrieben. Da die 6 Verse, vom Vers 44 weg. Wahrscheinlich hat er das nie gemacht. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem Bericht von einem Mann, der ging in der Abenddämmerung am Meer spazieren. Es war ein sehr schöner Abend und die Möwen sind geflogen. Und wie es so ist, wenn man so spazieren geht, guckt man dazwischendurch auch mal auf den Boden und er sieht am Boden ein Säcklein liegen. Ach, dachte da, dem Kind was vergessen, hebt's auf, macht es auf und schmeißt mit den Steinen nach den Möwen. Da kommt er nach Hause. Und dann denkt er, wenn wir mal die Steine angucken, die sind ja gar nicht ganz rund. Und dann hat er bei gutem Licht geguckt, dann sieht er, dass das Diamanten sind. Nee, das kann ja nicht sein. Geh zum Strand hin und sucht. Er wusste noch etwas, wie er geschossen hat. Aber er findet nichts mehr. Wie leichtsinnig, würden wir sagen. Aber wir machen das oft genauso. Die Botschaft, die beste Botschaft der Welt, die verschleudern wir wie der die Diamanten und merken nicht, was wir da verschleudern. Es gibt dann zu spät. Jesus sagt zwar, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Aber wir verschleudern. Wir hören nicht. Wir verstopfen unsere Ohren. Ach Herr, hilf du uns, dass wir dein Rufen, die Antworten auf dein Rufen. Noch haben wir die Gnadenzeit. Und die Frage ist wie am Anfang, wie ich fragte mit der Schokolade und den anderen Sachen. Glaubst du das? Möchte es so sein, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden und dein Wort in Anspruch nehmen. Amen. Dürfte es so sein, dass noch eine Strophe, dass ihr eine Strophe singt? Ja, eine Strophe. Da, ja.